Das Thema für heute Morgen lautet Jesus und seinem Wort blind vertrauen. Es geht um einen Bibeltext aus Hebräer 11, Vers 1 bis Hebräer 12, Vers 3. Wobei wir nur Auszüge aus diesen Texten lesen. Jesus und seinem Wort blind vertrauen. Ja, das können wir. Wir können Jesus blind vertrauen, weil auf unseren Herrn Jesus immer Verlass ist. Ich lese den Bibeltext während der Predigt heute. Das Wichtigste, was ein Mensch in seinem Leben finden und haben kann, ist Jesus Christus. Davon redet die Bibel im Prinzip ununterbrochen. Jesus Christus ist der größte Reichtum unseres Lebens. Jesus Christus ist die einzige Möglichkeit, Vergebung unserer Schuld und Sünde zu bekommen. Jesus Christus ist die einzige Möglichkeit, ewiges Leben zu erhalten. Jesus ist die einzige Möglichkeit, in dieser kaputten Welt Frieden im Herzen zu haben. Jesus ist der einzige Zugang zu Gott. Jesus ist die einzige Möglichkeit, dass wir sicher in den Himmel und nicht in die Hölle kommen. Jesus ist die einzige Möglichkeit, wie wir Not und Schwierigkeiten überwinden können. Jesus ist der Einzige, der wirklich in der Lage ist, Wunder in unserem Leben zu tun. Jesus ist der Einzige, der größer ist als jedes Problem, das wir haben, als jeder Not, die wir begegnen. Und die Bibel ist voll davon, uns klarzumachen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Jesus zu kennen, als ihm zu gehören und für ihn zu leben. Und ich möchte zu Anfang einfach ein paar Bibelverse dazu lesen. Epheser 1, Vers 3 schreibt Paulus: Gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Wir wissen das, irdische Güter lassen uns leer. Wir kennen das, Reichtum und Geld können deine Seele nicht befriedigen. Auch alle menschlichen Erfolge und Errungenschaften sind vergänglich und deshalb sind sie letzten Endes wertlos. Aber bei Jesus gibt es einen geistlichen Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Diesen geistlichen Segen gibt es bei Jesus und sonst nirgends. Und diesen geistlichen Segen bekommen wir nur, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns zu ihm bekehrt haben. Geistlicher Segen, himmlische Güter sind Gottes Gegenwart in meinem Leben, seine Hilfe, seine Liebe, seine Wunder, seine Gebetserhörungen, sein Reden, seine Kraft, mit der er uns hilft, durch den Tag zu kommen. Ein unglaublich wertvolles himmlisches Gut finden wir in Epheser 1, 7. Wir haben davon gesungen, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Nur das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Wir können uns noch so anstrengen. Unsere eigene Gerechtigkeit ist voller Sünde. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein unflätig, wie ein schmutziges Kleid. Jesaja 64, Vers 6. Aber weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat, deshalb haben wir Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Diese Vergebung bekommt jeder, der zu Jesus kommt, der Buße tut und ihn annimmt. Und dann bekommen wir mit der Bekehrung das himmlische Gut des Heiligen Geistes. Wir lesen davon in Epheser 1, 13 bis 14. Durch welchen auch ihr gehöret habt das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr glaubetet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welches das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Als Menschen, die zu Jesus gehören, sind wir, hier steht es, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Versiegelt heißt, Geist Gottes bleibt immer bei uns. Wir können den Geist Gottes betrüben, aber wir werden den Geist Gottes nie verlieren. Der Geist Gottes ist das Pfand unseres Erbes. Denn der Geist Gottes ist nur in denen, die sein Eigentum sind. Weil Gottes Geist in uns wohnt, deshalb wissen wir, dass wir zu Jesus in den Himmel kommen. Wir wissen das. Und dann lesen wir in Kolosser 2, Vers 3 über Jesus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, weil Jesus durch seinen Geist in uns lebt, haben wir durch Jesus, hier steht es, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kein Akademiker, kein noch so kluger Mensch hat Zugang zu dieser göttlichen Weisheit und Erkenntnis, die wir in Jesus haben. Lassen wir uns von niemandem einreden, dass es außerhalb von Jesus einen besseren Ort gibt, über den wir zu wirklicher Weisheit und zu wahrer Erkenntnis kommen. Den gibt es außerhalb von Jesus nicht. Nur in Jesus bekommst du den Durchblick und du verstehst, wie sinnlos diese Welt ohne Gott ist. So vieles, was in dieser Welt klug und weise daherkommt, hilft dir nicht, wenn du Probleme hast, wenn du im Sterben liegst. Was soll dann diese Klugheit? Was soll dann dieses kluge Geschwätz? Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 3, 19, denn dieser Welt Weisheit ist Torheit bei Gott. Jede Weisheit, die Gott ausklammert, ist ganz einfach dumm. Deshalb passen wir auf und lassen wir uns nicht verführen. Kolosser 2, 8 bis 10, seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo, denn in ihm wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das müssen wir uns durch den Kopf gehen lassen. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und mit Jesus Christus und seinem Geist in uns haben wir direkten Zugang zu dieser ganzen Fülle der Gottheit. Wir müssen nur Jesus nachfolgen, Zeit uns nehmen zum Bibellesen und Beten, zur Gemeinschaft mit Jesus. In 2. Korinther 4 redet Paulus von dem hellen Schein, den Jesus in unsere Herzen gibt. Wenn wir im Angesicht Jesu Christi sind, ich lese hier 2. Korinther 4, 6 bis 7, denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat, hier steht es, einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Der Schatz Jesu in uns wohnt in einem schwachen, sündigen, menschlichen Körper. Und warum ist das so? Auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Alles, was Jesus in uns wirkt, kommt von Gott und nicht von uns. Deshalb ist das Leben in einer engen, in einer gehorsamen Beziehung zu Jesus Christus so wichtig. Kein bekehrter Christ wird die überschwängliche Kraft Gottes erleben, wenn er in Sünde, in Ungehorsam lebt. Und wenn wir dann Jesus nachfolgen und sein Wort in uns wohnt und sein Geist in uns Raum gewinnt, dann brauchen wir uns auf diese überschwängliche Kraft Gottes in uns überhaupt nichts einzubilden, denn das kommt ja alles von Gott. Alles kommt von Jesus, nichts kommt von uns. Deshalb widersteht Gott den Hochmütigen, den Hoffärtigen und den Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4, 6. Das heißt, wenn einer ständig sagt, was er für ein toller Kerl ist, dann wissen wir, das ist nur Schuld und Sünde. Alle Kraft, aller Segen, alle Vergebung, alle Erkenntnis, alle himmlischen Güter, jeden Frieden im Herz, ein Herz voller Liebe, jedes Wunder, das wir erleben. Alles kommt von Jesus. Alles kommt von unserem Herrn Jesus. Deshalb gibt es nichts Wichtigeres, als an Jesus zu bleiben, auf Jesus zu sehen, ihm den ersten Platz zu geben. Der Satan, der Gott dieser Welt, will das natürlich nicht. Und er tut alles, um uns zu verblenden und zu verführen. Deshalb fordert uns die Bibel auf, immer und immer wieder, dass wir, egal wie schwierig unsere Lage ist, dass wir unserem Heiland bedingungslos vertrauen. Mein zweiter Punkt, es lohnt sich immer, Gott zu vertrauen. In Hebräer 10, Vers 35 bis 36 steht, das ist quasi vor dem Text, wo nachher meine Predigt drum geht, dort steht, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. Hören wir nie auf, Gott zu vertrauen, egal wie hoffnungslos unsere Situation ist. Hören wir nie auf, fest daran zu glauben, dass alles in unserem Leben zu unserem Besten dient. Lassen wir es uns nicht einreden vom Satan. Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Hören wir nie auf, uns an der Tatsache festzuklammern, dass Jesus uns liebt, dass er den besten Plan für unser Leben hat. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, auch wenn alles aussieht wie die größte Katastrophe. Gott spricht hier von einer großen Belohnung, wenn wir ihm vertrauen. Nicht ich spreche von einer Belohnung, nicht du sprichst von einer Belohnung. Gott selber spricht von einer großen Belohnung, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn es in den Augen Gottes groß ist, diese Belohnung, dann ist sie wirklich groß. 2. Johannes 1, Vers 8 spricht davon, dass man als Christ seinen Lohn verlieren kann oder vollen Lohn empfangen kann. Das heißt, dieser Lohn ist keine Nebensache. Dieser Lohn bestimmt deine ganze Ewigkeit. Was du im Himmel als Lohn bekommst, macht für eine ganze Ewigkeit einen großen Unterschied. 1. Korinther 3, 11 bis 15 spricht davon, dass wir auf den Grund oder auf das Fundament Jesu in unserem Leben entweder Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu, Stoppeln bauen können, die im Feuer des Gerichtes Gottes alle verbrennen werden. Deshalb werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Allerdings fordert unser Gottvertrauen eine unglaubliche Geduld. Deshalb steht hier, Geduld aber ist euch Not, auf dass er den Willen Gottes tut. Wir wissen, unser Herr ist immer zu langsam. Aber das stimmt nicht. Wie oft sind wir in der Gefahr, Geduld zu verlieren, Gottes Handwerk zu pfuschen? Wie oft glauben wir, dass wir Jesus nachhelfen müssen, weil er unsere Gebete nicht beantwortet? Wie oft glauben wir den Versprechen Gottes nicht, weil wir keine Zeit haben? Aber lassen wir uns vom Satan nicht einreden, dass Gott uns straft oder dass er uns vergessen hätte. Das sind immer Lügen Satans. Gott straft seine Kinder niemals. Denn die Strafe liegt auf ihm, sagt die Bibel, auf Jesus und nicht mehr auf uns. Und dann sagt Gott selber in Römer 8, Vers 31 bis 35. Diese Verse sollten wir immer wieder lesen. Was wollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Wer? Welcher seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Der Satan verdammt dich, aber der Herr nicht. Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Fragt Paulus. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Und dann stellt Paulus mit totaler Überzeugung fest in Römer 8, Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Kinder Gottes sind immer geliebte, bewahrte und gerechtfertigte Kinder. Daran ändern auch die Beschuldigungen Satans nichts. Deshalb lesen wir noch einmal Hebräer 10, Vers 35 bis 36. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, sagt der Herr. Geduld ab ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. Ist der Lohn, den wir bekommen. Wir haben über Vertrauen, über Belohnung, über Geduld gesprochen, was noch fehlt, auf dass er den Willen Gottes tut. Denn nur dann empfangen wir die Verheißung, die Belohnung, über die wir gesprochen haben. Gehorsam ist ein großes Thema unter uns Christen. Wie oft sind wir elende Heuchler? Die meisten Christen sind nicht im geringsten treu. Sie tun nicht das, was Jesus von uns will. Das Geringste ist Lukas 16, 10 bis 11, das Geld. Jesus sagt, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten Unrecht ist, der ist auch im großen Unrecht. So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das Wahrhaftige vertrauen? Wer im Geringen, im Kleinen, im Geld nicht treu ist, der kann in der Gemeinde Jesu nichts machen, der hat sich nicht bewährt, so steht es hier. Und die Frage ist, was hindert dich und mich, an diesem Punkt gehorsam zu sein, nachdem Gott so eine große Verheißung darauf gelegt hat? Malachi 3, Vers 10, bringet aber den Zehnten ganz in mein Korn aus, auf dass in meinem Hause Speise sei und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Gott verspricht offene Himmelsfenster, Segen die Fülle, wenn wir ihm das geben, was ihm gehört. Warum glauben wir das nicht? Gott will, dass wir den Willen tun und die Verheißung empfangen. Ich verstehe nicht, warum so viele Christen kein Interesse an einem reichen Lohn im Himmel haben und sich von irdischen Gütern blenden, täuschen, verführen lassen, vom Satan verführen lassen. Ich habe mit dem Geld angefangen, weil das nach Lukas 16 das Geringste ist. Wenn wir schon im geringsten Probleme haben, dann brauchen wir von großen Dingen gar nicht reden. Und die Bibel ist voll davon, dass sie von uns fordert, Gott gehorsam zu sein. Jakobus 4, 17, denn wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Ich habe am Anfang meiner Predigt von der Fülle Gottes, von den Schätzen der Weisheit, der Erkenntnis Gottes gesprochen, von himmlischen Gütern gesprochen. Wir haben davon geredet, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Aber alles in unserem Christsein hängt damit zusammen, wie sehr wir Gott und seinem Wort vertrauen. Alles hängt davon ab, ob wir dem Worte Jesu glauben wollen oder nicht. Und das führt mich zu Hebräer 11, dem Kapitel der Glaubenshelden im Alten Testament. Mein dritter Punkt, nicht sehen, nicht verstehen und doch glauben. Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hoffet, und nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht. Glaube heißt nicht, ich hoffe, dass es gut geht. Glaube in Bezug auf Gott heißt, alles, was Gott gesagt und versprochen hat, wird ohne Zweifel eintreffen. Glaube in der Bibel, im Sinne der Bibel, geht felsenfest davon aus, dass Gott gegen alle menschliche Logik, gegen allen menschlichen Verstand das tun wird, was er gesagt hat. Sprüche 3, 5 bis 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Haben wir das gehört? Wir verlassen uns nicht auf unseren Verstand. Im Gegenteil, wir stellen Gottes Wort über unseren Verstand, weil Gott eben Gott ist. Und wir sind uns bewusst, dass Gott die Weisen, die Klugen in dieser Welt als die größten dummen Leute entlarven wird. 1. Korinther 1, 18 bis 19, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Hören wir auf, irgendwelche Wissenschaftler und Forscher und sonstige Pseudoklugen in ihrer Weisheit über Gott zu stellen. Psalm 2, Vers 4, aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Gottes Klugheit, Gottes Verstand, Gottes Erkenntnis mit einem vergänglichen Menschen zu vergleichen, ist einfach nur lachhaft und dumm. Machen wir weiter bei Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist, dass alles, was man sieht, aus nichts worden ist. Weil wir wissen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, deshalb wissen wir auch, dass die Welt durch Gottes Wort, hier steht es, fertig ist. Keine Evolution, keine Entwicklung, keine Mutation. Evolution ist nichts als menschliche Dummheit, die krampfhaft versucht, die Welt ohne Gott zu erklären. Denn alles auf dieser Welt ist auf Gottes Wort hin durch nichts geworden. Gott hat alles durch sein Wort aus dem Nichts erschaffen, so steht es hier. Jeder, der glaubt, dass die Natur durch Zufall und viel Zeit entstanden ist, der hat einfach nicht genug nachgedacht. Der hat sich vom Satan verblenden lassen. Und dann lesen wir in Hebräer 11 viele Beispiele von Menschen, die gegen alle menschliche Vernunft Gott vertraut haben, obwohl es jeder menschlichen Logik widersprach. Und ich werde nur ein paar Beispiele herausgreifen. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehret und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, der einen göttlichen Befehl empfing von dem, das man noch nicht sah, durch welchen er verdammte die Welt und hat ererbe die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah bekam in 1. Mose 6 von Gott den Befehl, auf trockenes Land eine Arche zu bauen. Jahrelang hat er daran gearbeitet. Noah tat alles, was Gott ihm geboten hatte. Noah war das Gespött seiner Zeit. Weit und breit war kein Wasser da, als er die Arche gebaut hat. Und dann kam die Sintflut und brachte alle Menschen und Tiere, die nicht in der Arche waren, um. Noah vertraute Gottes Wort mehr als aller menschlichen Logik, weil er wusste, dass Gott nicht an unsere Naturgesetze und an unsere Möglichkeiten gebunden ist. Wissen wir das auch? Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, da er berufen ward, auszugehen in das Land, das er erben sollte, und ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Abraham sollte auf Gottes Befehl hin nach 1. Mose 12 seine Heimat verlassen, ohne zu wissen, wo er hinging. Gott hatte versprochen, ihn zu einem großen Volk zu machen, obwohl er noch keinen Sohn hatte. Er war 75 Jahre alt, als er auf Gottes Worten aus Haran auszog. Jedem, der ihn fragte, wo er hinging, konnte er keine Antwort geben. Die Leute haben ihn für verrückt erklärt. Aber Abraham war bereit, Gott mehr zu gehorchen, als seiner eigenen menschlichen Logik zu folgen. Hebräer 11, Vers 11 bis 12. Durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward und gebar über die Zeit ihres Alters, denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, wiewohl erstorbenen Leibes, viele geboren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meeres, der unzählig ist. Sarah hatte keine Tage mehr und damit keinen Eisprung, der ein Kind möglich machte. Und Gott sagte ihr, dass sie einen Sohn bekommen wird. Und Gott tat das Wunder und schenkte Abraham und Sarah den Isaak, der später zu einem großen Volk geworden ist. Auch hier sehen wir, dass Gott keine menschlichen Möglichkeiten braucht, um seine Pläne umzusetzen. Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Eine krasse Geschichte. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, da er versucht ward, und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißung empfangen hatte, von welchem gesagt war, in Isaak wird dir dein Same geheißen werden, und dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er auch ihn zum Vorbilde wiedernahm. Wir kennen die Geschichte, 1. Mose 22, Abraham sollte Isaak opfern. Und Abraham ist bereit, ihn auf dem Altar zu töten. Was für eine furchtbare Geschichte. Und im letzten Augenblick rettet Gott den Isaak. Aber vorher musste Abraham bereit sein, Gott mehr zu gehorchen als aller menschlichen Logik. Mir fehlen die Worte, wenn ich diese Geschichte lese. Aber auch hier war es besser, Gott zu gehorchen, als dem eigenen Verstand zu folgen. Und dann machen wir einen Sprung zu Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Und dann lesen wir in Hebräer 11, ab Vers 29, durch den Glauben gingen sie durch das Rote Meer als durch trocken Land, welches die Ägypter auch versuchten und ersoffen. Wir kennen diese Geschichte. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, da sie 7 Tage umhergegangen waren. Durch den Glauben war die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, die Verheißung erlanget, der Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwerts Schärfe entronnen, sind kräftig worden aus der Schwachheit, sind stark worden im Streit, haben der fremden Heer da niedergelegt. Die Zeit reicht nicht, jede einzelne Geschichte zu erzählen. Alles Beispiele in Hebräer 11, die davon reden, wie Menschen in völlig ausweglosen Situationen im Angesicht des Todes Gott gehorsam waren. Und Gott hat immer geholfen. Er hat immer eingegriffen. Er hat immer gerettet. Er hat immer bewiesen, dass er zu seinen Kindern steht. Und die Frage an dich und mich heute Morgen ist, haben wir verstanden, dass es nichts Besseres gibt, als Gott gehorsam zu sein? Haben wir verstanden, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen? Apostelgeschichte 5,29. Haben wir verstanden, dass Gottes Wort und Gottes Anweisung von uns nicht mehr hinterfragt werden muss. Nur wer sich in seiner Arroganz über Gott erhebt, muss Gottes Wort in Frage stellen. Nur wer glaubt, es besser zu wissen als Gott, der widersetzt sich dem Willen Gottes. Und damit kommen wir zu den ersten drei Versen noch von Hebräer 12. Mein vierter Punkt, in Kampf und Anfechtung immer auf Jesus sehen. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, die, weil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht, und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Dieser Vers in Bezug auf Hebräer 11 mit all den Menschen, die uns ein Beispiel gegeben haben, wie sie in großer Not nie aufgehört haben, Gott zu vertrauen. Sie haben nie aufgehört, Gott zu gehorchen. Und diese Beispiele müssen wir uns ganz tief einprägen. Denn Gott ist nicht begrenzt durch ausweglose Situationen, durch gesundheitliche Probleme, durch tödliche Gefahren, durch Naturgesetze, durch politische Systeme, durch kriegerische Auseinandersetzungen oder sonstige Barrieren. Es gibt nichts, was sich dem Willen und dem Plan Gottes widersetzen kann. Lukas 1, 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jede Vorstellung, dass Gott ein Problem in unserem Leben nicht lösen könnte, ist falsch. Gott kann machen, was er will, entgegen jeder Erfahrung, entgegen aller Naturgesetze. Und Gott erwartet von uns, dass wir endlich anfangen, so groß von ihm zu denken. Und, das ist die Folge davon, dass wir uns keine Sorgen machen. Die Haufen der Zeugen erinnern uns an 1. Petrus 5, 7. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Warum? Denn er sorget für euch. Das predige ich mir selber, versteht ihr? Täglich werfen wir im Gebet unsere Sorgen auf Jesus. Jesus ist größer als alles, was dir Sorgen macht. Die wirklichen Probleme unseres Lebens können wir alle nicht lösen. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Aber Jesus kann sie lösen. Also werfen wir unsere Sorgen auf Jesus, damit er uns die Sorgen abnehmen kann. Und mir ist schon klar, dass das nicht einfach ist. Das musst du jeden Tag machen, manchmal mehrere Male am Tag. Aber Sorgen leben und zerstören uns. Wenn wir es nicht lernen, alles in die Hände Gottes zu legen und zu begreifen, dass er es gut mit uns meint, dass seine Liebe uns sicher ist, dass er uns nicht straft, weil die Strafe auf ihm liegt. Wir müssen anfangen einzusehen, dass Jesus es gut mit uns meint. Unsere Sorgen lösen kein einziges Problem. Nur Jesus kann mir und dir helfen. Darauf vertrauen wir. Aber nicht nur unsere Sorgen rauben uns alle Kraft und Energie. Auch die Sünde ist ein großes Problem für uns Christen. Deshalb steht da, lasst uns ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Wenn wir lau und träge in unserem Glauben sind, dann hat das immer mit Sünde zu tun. Womit denn sonst? Wer nicht in inbrünstiger Liebe Jesus nachfolgt, der hat automatisch die falschen Prioritäten in seinem Leben. Wer sich keine Zeit nimmt zum Bibellesen und Beten, wer nicht eng an Jesus bleiben möchte, der erlebt auch nichts mit Jesus. Und wir alle kämpfen mit der Sünde. Es gibt keinen sündlosen Christen bei uns. Unser Herz ist nach Jeremia 17, 9 ein trotzig und verzagt Ding. Und den einzigen Trost, den wir haben, ist, dass Jesus für alle Sünde, die wir getan haben und noch tun werden, bereits bezahlt hat. Versöhnung für unsere Sünde ist ein für alle Mal geschehen. Das ist ein riesiges Geschenk der Gnade Gottes für alle Menschen, die zu Jesus gehören und ihn angenommen haben. Aber trotz aller Vergebung zerstört die Sünde alles, was uns in der Beziehung zu Jesus Freude macht, was uns Kraft gibt. Wir wissen das. Deshalb steht da, lasst uns ablegen, die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Täglich ist es so. Und dann steht in Hebräer 12, Vers 1, lasst uns laufen durch Geduld. Wir haben bereits darüber gesprochen, als wir Hebräer 10, 36 gelesen haben. Geduld ist unentbehrlich, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Ohne Geduld geht nichts in unserem Glauben. Denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und Gott greift ein, wann er will, wie er will und wann es am besten für uns ist. So hat er es doch versprochen. Und das wissen wir häufig erst im Nachhinein. Und dann steht in Hebräer 12, Vers 1 ein interessanter Satz noch. In dem Kampf, der uns verordnet ist, Gott hat allen Christen in 1. Timotheus 6, 12 den guten Kampf des Glaubens befohlen. Den größten Kampf, den wir Christen haben, ist der Kampf mit unserer eigenen Sünde. Die Bibel spricht vom Kampf zwischen Geist und Fleisch in unserem Leben. Ein Christ, der nicht kämpft, lebt automatisch in der Sünde. Das ist immer so. Den Kampf des Glaubens, er ist uns von Gott verordnet. Wer nicht kämpfen will, macht faule Kompromisse mit der Sünde und dem Bösen. Denn wir leben in einer völlig kaputten Welt und wir laufen in Geduld, in dem Kampf, den jeder Christ zu kämpfen hat. Und wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens? Ein wunderbarer Vers, Hebräer 12, Vers 2. Und aufsehen auf Jesus. Wo denn sonst hin sollen wir sehen? Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen zu Rechten auf dem Stuhl Gottes. Wir sehen in unserem Glaubenskampf immer auf Jesus. Jesus stand am Anfang unseres Glaubens, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, ihn angenommen haben, ihn um Vergebung gebeten haben. Und Jesus wird uns festhalten und ans Ziel bringen, weil er für alle Schuld und Sünde bezahlt hat. Deshalb ist Jesus der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er wird uns ans Ziel bringen, das hat er versprochen. Auf Jesus sehen heißt auch, dass wir alles von unserem Herrn Jesus erwarten. Nicht wir kämpfen, Jesus kämpft für uns, in uns. Nicht unsere Kraft ist entscheidend, sondern die Kraft Jesu ist entscheidend. Alle unsere Hoffnung beruht auf den Zusagen und Verheißungen Gottes, der uns immer zur Seite steht. Und ich frage dich, lieber Christ, kennst du deinen Heiland? Weißt du, wie lieb er dich hat? Weißt du, wie viel er für dich investiert hat? Weißt du, wie wertvoll du in seinen Augen bist? Jesus erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht, um dich zu erlösen. Jesus hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen für unsere Schuld und Sünde, um zu bezahlen. Mehr hat nie einer für dich investiert. Mehr Liebe hatte niemand zu dir. Und Jesus tat das, obwohl wir völlig kaputt von der Sünde sind. Ohne Jesus ist an mir und dir nichts Gutes. Aber mit Jesus haben wir alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Denn Jesus ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Dann lesen wir noch Hebräer 12, Vers 3 zum Schluss. Gedenket an den, der ein solch Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Jesus ist Gott offenbart im Fleisch. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus hasst und verabscheut die Sünde. Jeder Sünder muss in der Gegenwart des heiligen Gottes sofort des Todes sterben. Und Jesus erträgt auf dieser Erde alle Verleumdung, alle Respektlosigkeit der Menschen, weil er viele Menschen retten will. Was ist denn das für eine Liebe? Das kann doch keiner begreifen. Und diese Liebe Jesu wohnt durch seinen Geist in unserem Herzen. Und sie wird umso stärker, je mehr wir Jesus Raum geben. Je mehr wir in seinem Wort und im Gebet sind, in der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Und diese Liebe Christi in uns, die drängt uns, 2. Korinther 5,14. Sie drängt uns zu den Menschen, die Jesus brauchen, die Vergebung brauchen, die Buße brauchen, um errettet zu werden. Deshalb lassen wir den Mut nicht sinken, solange noch Menschen ohne Jesus verloren gehen. Aber die Kraft und die Motivation kommt nicht von uns. Sie kommt von Jesus, der in uns wohnt, dessen Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Römer 5, Vers 5. Deshalb lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Denn nur im Aufblick zu ihm haben wir die Kraft, alle Kämpfe und alle Schwierigkeiten zu überwinden. Jesus ist treu. Er steht immer zu seinen Kindern. Vergessen wir das nicht. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, das wünschen wir uns, dir so zu vertrauen, wie die Glaubenshelden im Alten Testament. Was waren das für Beispiele, Herr? Hilf uns, dir blind zu vertrauen. Hilf uns zu verstehen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Dass alles, was du sagst, so eintreffen wird. Dass es sich lohnt, dir blind zu vertrauen. Du lässt deine Kinder nicht im Stich. Wohl dem, der auf dich sieht, und wohl dem, der dir vertraut. Hilf uns, das in der nächsten Woche zu praktizieren. Amen.